Nobody knows where the rivers flow, and I call it home. And there's no more lies in the dark. Pocket full of sunshine, eine Tasche voll Sonne, keine Ahnung, haben wir jetzt gerade nicht, weil es Nacht ist, aber hoffentlich morgen wieder. Schaut aus dem Fenster, weil die Sonne kommt irgendwann schon wieder, keine Angst. Und was wir dafür für euch mit dabei haben, das ist ein offener Brief. Den haben wir gedacht, dass wir ihn euch vorlesen, weil er interessant ist. Und zwar ist er gerichtet an die Fachstelle für Rassismusbekämpfung, weil die so eine neue, Kampagne gestartet hat. Diese Kampagne heißt Nicht bei uns, und wahrscheinlich habt ihr das auch schon gesehen, falls ihr in Zürich unterwegs seid draußen, weil es sind so große blaue Plakate und es steht ganz groß mit weißer Schrift drauf Nicht bei uns und dann gegen Rassismus und Antisemitismus. Und weil dieses Nicht bei uns und dann gegen Rassismus und Antisemitismus so ein bisschen bei vielen Leuten die Gedanken auslöst, so aha, das gibt es hier nicht bei uns, weil es kommt von anderswo und wird sozusagen importiert, haben ganz viele verschiedene Organisationen in Zürich zusammen einen Brief geschrieben an diese Fachstelle. Und zwar waren das Palästina-Komitee Zürich, nicht nur Organisationen in Zürich, sondern auch von der ganzen Schweiz, weil es waren auch das Palästina-Komitee Basel, Burn for Palestine, BDS Schweiz, Jüdisch Antikolonial Schweiz, Urgence Palestine Nyon la Côte, Collectif Urgence Palestine Vaud, Bahrain d'Enfants de Palestine Genève und Swiss Jews Against the Occupation. Also es waren ganz viele verschiedene Gruppen, die gemeinsam diesen Brief geschrieben haben und nun öffentlich geschickt haben an die Fachstelle für Rassismusbekämpfung. Und der Inhalt des Briefes lese ich nun vor. Wir beziehen uns auf Ihre nationale Kampagne Nicht bei uns, die vom 11. Dezember 2023 bis Ende Januar 2024 dauern soll. Als spezifisch betroffene Organisationen fühlen wir uns aus folgenden Gründen von Ihrer Kampagne nicht repräsentiert und sehen darin sogar ein Spaltungspotenzial. Der Slogan Nicht bei uns enthält bereits eine Spaltung, da er automatisch eine diffuse Vorstellung von einem bei Ihnen erzeugt, bei dem Hass und Hetze verortet oder toleriert werden könnten. Einen Gegensatz zwischen uns, den Guten, und Ihnen, den Bösen, die wir nicht bei uns haben wollen. Der Begriff uns ist problematisch, weil er polarisierend und populistisch ist. Er beansprucht ein allgemeines uns, ohne dass klar ist, wer mit diesem uns gemeint ist oder auch nicht. Ohne sich auch explizit gegen Islamophobie zu wenden, vermittelt das Plakat die latente Botschaft, dass Menschen arabischer Herkunft sogar für den vorherrschenden Rassismus und Antisemitismus verantwortlich sein könnten, zumal immer wieder auf einen arabisch importierten Antisemitismus hingewiesen wird. In Bezug auf die Kampagne schreiben die GRA, das ist diese Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, auf ihrer Webseite: Zitat: Sie sind, wie viele BürgerInnen und Institutionen, bestürzt, wie rasch Antisemitismus in der Schweiz als Folge der Hamas-Massakers in Israel und der darauf folgenden Angriffe auf die Terrororganisation aufgebrochen ist. Die Situation im Nahen Osten wird von Menschen unterschiedlich beurteilt. Dass dadurch Hass auf jüdische BürgerInnen in der Schweiz ausbricht, soll möglichst vermieden werden. Auch muslimische BürgerInnen sind durch die Auseinandersetzung im Nahen Osten in der Schweiz vermehrten Anfeindungen ausgesetzt. Deshalb wird neben Antisemitismus auch Rassismus in die Kampagne einbezogen. Zitat Ende. Der Text impliziert, dass der israelische Angriff nur gegen eine terroristische Organisation gerichtet sei. Es lässt sich jedoch heute nicht mehr leugnen, dass diese Angriffe vor allem die Zivilbevölkerung und ihre gesamte Infrastruktur treffen. Die Realität der Zivilbevölkerung in Gaza auszublenden, wie es im Text der Kampagne der Fall ist, entzieht den Solidaritätsbewegungen jegliche Grundlage und Legitimität. Ohne diese Realität ist es leicht, aus einer Bewegung einen Feind zu machen, von dem Hass und Aufhetzung ausgehen. Die Sprache und die Wortwahl im Text sind diskriminierend. Während verhindert werden soll, dass die aktuelle Situation in der Schweiz zu einer Explosion des Hasses gegenüber jüdischen Bürgern führt, heißt es über Muslime gelegentlich, dass sie erhöhter Feindseligkeit ausgesetzt sind. Wir sind der Meinung, dass beide Gruppen demselben Risiko ausgesetzt sind und gleichermaßen geschützt werden müssen. Das Slogan «Nicht bei uns» ist schon vom Grundsatz her falsch, da er impliziert, dass Rassismus zum Beispiel in Form von Islamophobie oder Antisemitismus anderswo auf der Welt akzeptabel wäre. Die Kampagne erweist sich selbst einen Bärendienst, indem sie implizit die Universalität der Menschenrechte untergräbt, also bei uns und bei den anderen. Ja, das geht dann noch mit konkreteren Forderungen weiter, aber das war so dieser Brief. Falls euch diese Kampagne noch nicht aufgefallen ist, wird es euch jetzt vielleicht auffallen und sonst ist es vielleicht ein Gedankenanstoß dazu. Und was wir auch anstoßen, ist das nächste Lied. Und zwar heißt es Yed El Ain und es ist von der palästinensischen Sängerin Dana Salah.
خلعه لا 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 بدي زنار بين ليل يا مان يا مان عين ليل الهنا يا روح الا غزال ليل اللي دي جوين ليل اللي كم محبوس بين ليل يا مان يا مان عين ليل الهنا يا روح ما بدي منك ليل كم خلعه لا 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 بدي ملبوس بين ليل يا مان tasted freedom, soon those hellish skies turn to blue and starry nights as our voices start to rise. We're ending an apartheid. Hold on, just a little longer, we're going home. Just a little longer, hold on. Glory's round the corner.
Komplica, das feministische Knastradio. Und falls ihr auch in den letzten Wochen Komplica gehört habt, dann habt ihr mitbekommen, dass wir immer weiter vorgelesen haben vom Buch Momo von Michael Ende, soviel ich weiß. Oh nein, doch, Michael Ende, genau. Und in dieser Geschichte geht es um ein kleines Mädchen, das heißt Momo. Und Momo wohnt in einem Amphitheater. Habe ich übrigens letztens gelesen, dass Michael Ende damals in Italien war, als er dieses Buch geschrieben hat, zu diesem Amphitheater-Vibe. Passt ja. Irgendwie, ja. Und Momo hat ganz viele gute FreundInnen, vor allem Beppo, der Straßenkehrer, und noch ein anderer, der Geschichtenerzähler. Ich habe vergessen, wie der heißt. Vielleicht kommt es mir wieder in den Sinn. Ah, Gigi.
Gigi, doch, ich glaube, es war Gigi. Ja.
Der Geschichtenerzähler. Und dann noch ganz viele verschiedene Kinder. Aber in den letzten Wochen ist etwas passiert, und zwar sind plötzlich die grauen Männer in die Stadt gekommen und haben so Deals gemacht mit den Leuten, und nun, und in diesen Deals nehmen sie ihnen die Zeit weg. Und nun hat plötzlich niemand mehr Zeit, ist ganz gestresst, und Momo und ihre FreundInnen, also eigentlich Beppo, der Straßenkehrer, und Gigi, Fremdenführer, genau heißt er, und die Kinder sehen die Erwachsenen nicht mehr und müssen nun herausfinden, was da eigentlich los ist mit diesen grauen Männern. Ja, ich würde sagen, das ist das, was bisher geschah, und so geht es weiter.
Während der nächsten Tage machte Momo sich auf die Suche nach ihren alten Freunden, um von ihnen zu erfahren, was los war und warum sie nicht mehr zu ihr kamen. Zuerst ging sie zu Nicola, dem Maurer. Sie kannte das Haus gut, wo er oben unter dem Dach ein kleines Zimmer bewohnte. Aber er war nicht da. Die anderen Leute im Haus wussten nur, dass er jetzt drüben in dem großen Neubauviertel auf der anderen Seite der Stadt arbeitete und eine Menge Geld verdiene. Er käme jetzt nur noch selten nach Hause, und wenn, dann meistens sehr spät. Er sei jetzt auch oft nicht mehr ganz nüchtern, und man könne überhaupt nicht mehr gut mit ihm auskommen. Momo beschloss, auf ihn zu warten. Sie setzte sich vor seine Zimmertür auf die Treppe. Es wurde langsam dunkel und sie schlief ein. Es musste schon spät in der Nacht sein, als sie durch die polternden Schritte und rauen Gesang geweckt wurde. Es war Nicola, der die Treppen hinaufschwankte. Als er das Kind sah, blieb er verstutzt stehen.
«Hey, Momo!»
brummte er, und es bereitete ihm sichtlich Verlegenheit, dass sie ihn so sah.
«Gibt's dich auch noch? Was suchst du denn hier?»
«Dich?»
antwortete Momo schüchtern.
«Na, du bist mir vielleicht eine»,
sagte Nicola und schüttelte lächelnd den Kopf.
«Kommt ihr mitten in der Nacht her, um nach ihrem alten Freund Nicola zu sehen? Ja, ich hätte dich ja auch schon längst mal wieder besucht, aber ich habe einfach keine Zeit mehr für solche Privatsachen.»
Er machte eine fahrige Bewegung mit der Hand und setzte sich schwer neben Momo auf die Treppe.
«Was meinst du, was bei mir jetzt los ist, Kind? Das ist nicht mehr wie früher. Die Zeiten ändern sich. Da drüben, wo ich jetzt bin, da wird ein anderes Tempo vorgelegt. Das geht wie der Teufel. Jeden Tag hauen wir ein ganzes Stockwerk drauf, eins nach dem anderen. Ja, das ist eine andere Sache als früher. Da ist alles organisiert, jeder Handgriff, verstehst du? Bis in den letzten hinein.»
Er redete weiter und Momo hörte ihm aufmerksam zu. Und je länger sie das tat, desto weniger begeistert klang seine Rede. Plötzlich hielt er inne und wischte sich mit seinen schwierigen Händen übers Gesicht.
«Alles Unsinn, was ich da rede»,
sagte er auf einmal traurig.
«Du siehst, Momo, ich habe wieder mal zu viel getrunken. Ich geb's zu. Ich trinke jetzt oft zu viel. Anders kann ich nicht aushalten, was wir da machen. Das geht einem ehrlichen Maurer gegen das Gewissen. Viel zu viel Sand im Mörtel, verstehst du? Das hält alles 4-5 Jahre, dann fällt es zusammen. Wenn einer hustet, alles Putsch. Hundsgemeiner Putsch. Aber das ist doch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind die Häuser, die wir da bauen. Das sind überhaupt keine Häuser, das sind Seelensilos sind das. Da dreht sich einem der Magen um. Aber was geht mich das alles an? Ich kriege eben mein Geld und basta. Naja, die Zeiten ändern sich. Früher, da war das anders bei mir. Da war ich stolz auf meine Arbeit. Wenn wir was gebaut hatten, was sich sehen lassen konnte. Aber jetzt, irgendwann, wenn ich genug verdient habe, hänge ich meinen Beruf an den Nagel und mach was anderes.
Er ließ den Kopf hängen und starrte trübe vor sich hin. Momo sagte nichts, sie hörte ihm nur zu.
Vielleicht,
fuhr Nicola leise nach einer Weile fort,
sollte ich wieder mal zu dir kommen und dir alles erzählen. Ja, wirklich, sagen wir gleich morgen, ja? Oder lieber übermorgen. Na, ich muss sehen, wie ich es einrichten kann, aber ich komme bestimmt. Also abgemacht?
Abgemacht, antwortete Momo und freute sich. Und dann trennten sie sich, denn sie waren beide sehr müde. Aber Nicola kam weder am nächsten noch am übernächsten Tag. Er kam überhaupt nicht. Vielleicht hatte er wirklich nie mehr Zeit. Als nächstes besuchte Momo den Wirt Nino und seine dicke Frau. Das kleine alte Haus mit dem regenfleckigen Verputz und der Weinlaube vor der Tür lag am Stadtrand. Wie früher ging Momo hinten herum zur Küchentür. Die stand offen und Momo hörte schon von Weitem, dass Nino und seine Frau Liliana einen heftigen Wortwechsel hatten. Liliana hantierte mit Töpfen und Pfannen am Herd. Ihr dickes Gesicht glänzte von Schweiß. Nino redete gestikulierend auf seine Frau ein. In einer Ecke saß das Baby der beiden in einem Korb und schrie. Momo setzte sich leise neben das Baby. Sie nahm es auf den Schoß und schaukelte es sacht, bis es still war. Die beiden Eheleute unterbrachten ihr Wortgefecht und schauten hin.
«Ach Momo, du bist es!»
sagte Nino und lächelte flüchtig.
«Nett, dass man dich mal wieder sieht!»
«Willst du was zu essen?»
fragte Liliana ein wenig barsch. Momo schüttelte den Kopf.
«Was willst du denn?»
erkundigte Nino sich nervös.
«Wir haben im Moment wahrhaftig keine Zeit für dich. Ich wollte nur fragen,»
antwortete Momo leise,
«warum ihr schon so lange nicht mehr zu mir gekommen seid.»
«Ich weiß auch nicht,»
sagte Nino gereizt.
«Wir haben jetzt wirklich andere Sorgen.»
«Ja!»
rief Liliana und klapperte mit den Töpfen.
Er hat jetzt ganz andere Sorgen, zum Beispiel, wie man alte Gäste hinaus ekelt. Das sind jetzt seine Sorgen. Erinnerst du dich an die alten Männer, Momo, die früher immer an den Tisch in der Ecke saßen? Weggejagt hat er sie, hinausgeworfen hat er sie.
Das hab ich nicht getan,
verteidigte sich Nino.
Ich hab sie höflich gebeten, sich ein anderes Lokal zu suchen. Dazu hab ich als Wirt das Recht.
Das Recht,
erwiderte Liliana aufgebracht.
So was tut man einfach nicht. Das ist unmenschlich und gemein. Du weißt genau, dass sie kein anderes Lokal finden. Bei uns haben sie keine Menschenseele gestört.
Natürlich haben sie keine Menschenseele gestört,
rief Nino,
weil nämlich kein anständiges zahlendes Publikum zu uns gekommen ist, solange diese unrasierten alten Kerle da herumhockten. Glaubst du, sowas gefällt den Leuten? Und an dem einzigen Glas billigen Rotwein, das jeder von denen sich pro Abend und leisten kann, ist für uns nichts zu verdienen. Da bringen wir es nie zu was.
Bis jetzt sind wir ganz gut ausgekommen,
gab Liliana zurück.
Bis jetzt, ja,
antwortete Nino heftig.
Aber du weißt ganz genau, dass es nicht weitergeht. Der Hausbesitzer hat mir die Pacht erhöht. Ich muss jetzt ein Drittel mehr bezahlen als früher. Alles wird teurer. Woher soll ich das Geld nehmen, wenn ich aus meinem Lokal ein Asyl für arme Tera mache, warum soll ich die anderen schonen? Mich schont ja auch keiner.
Die dicke Liliana stellte eine Pfanne so hart auf den Herd, dass es knallte.
Jetzt will ich dir mal was sagen,
rief sie und stemmte die Arme in ihre breite Hüften.
Zu diesen armen alten Tateren, wie du sie nennst, gehört zum Beispiel auch mein Onkel Ettore. Und ich erlaube nicht, dass du meine Familie beschimpfst. Er ist ein guter und ehrlicher Mann, auch wenn er nicht so viel Geld hat wie dein zahlendes Publikum.
Ettore kann ja wiederkommen,
erwiderte Nino mit großer Geste.
Ich hab's ihm gesagt, er kann bleiben, wenn er will, aber er will nicht.
Natürlich will er nicht, ohne seine alten Freunde. Was stellst du dir vor? Soll er vielleicht ganz allein da draußen in einem Winkel hocken?
Dann kann ich's eben nicht ändern,
schrie Nino.
Ich habe jedenfalls keine Lust, mein Leben als kleiner Spelunkenwirt zu beenden, bloß aus Rücksicht auf deinen Onkel Ettore. Ich will es auch zu was bringen. Ist das vielleicht ein Verbrechen? Ich will diesen Laden hier in Schwung bringen. Ich will etwas machen aus meinem Lokal und ich tue es nicht nur für mich. Ich tue es genauso für dich und für unser Kind. Kannst du das denn nicht begreifen, Liliana?
Nein,
sagte Liliana hart.
Wenn es nur mit Herzlosigkeit geht, wenn es schon so anfängt, dann hole mich. Dann gehe ich eines Tages auf und davon. Mach, was du willst.
Und sie nahm Momo das Baby, das inzwischen wieder zu weinen angefangen hatte, aus dem Arm und lief aus der Küche. Längere Zeit sagte Nino nichts. Er zündete sich eine Zigarette an und drehte sie zwischen den Fingern. Momo schaute ihn an.
Naja,
sagte er schließlich.
Es waren ja nette Kerle. Ich mochte sie ja selber gern, weißt du, Momo. Es tut mir ja selber leid, dass ich... Aber was soll ich machen? Die Zeiten ändern sich eben. Vielleicht hat Liliane recht,
fuhr er nach einer Weile fort.
Seit die Alten weg sind, kommt mir mein Lokal irgendwie fremd vor. Kalt, verstehst du? Ich komme mir selbst... Ich kann mich selbst nicht mehr leiden. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Aber alle machen's doch heute so. Warum soll ich allein es anders machen? Oder meinst du, ich soll's?
Momo nickte unmerklich. Nino schaute sie an und nickte ebenfalls. Dann lächelten sie beide.
Gut, dass du gekommen bist,
sagte Nino.
Ich hatte schon ganz vergessen, dass wir früher beide sowas immer gesagt haben. Geh doch zu Momo. Aber jetzt werde ich wieder kommen mit Liliana. Übermorgen ist bei uns Ruhetag, da kommen wir, einverstanden?
Einverstanden,
antwortete Momo. Dann gab ihr Nino noch eine Tüte voll Äpfel und Orangen und sie ging nach Hause. Und Nino und seine dicke Frau kamen tatsächlich. Auch das Baby brachten sie mit und einen Korb voll guter Sachen.
Stell dir vor, Momo,
sagte Liliana strahlend.
Nino ist zu Onkel Ettore und den anderen Alten, jedem Einzelnen hingegangen, hat sich entschieden und sie gebeten, wieder zu kommen und hat sich entschuldigt.
Ja,
fügte Nino lächelnd hinzu und kratzte sich hinter dem Ohr.
Sie sind alle wieder da. Mit dem Aufschwung meines Lokals wird es wohl nichts werden. Aber es gefällt mir wieder.
Er lachte und seine Frau sagte,
wir werden schon weiterleben, Nino.
Es wurde ein sehr schöner Nachmittag und als sie schließlich gingen, versprachen sie, bald wiederzukommen.
Ja, das war's mit unserem Teil von Momo für heute. Und das war's auch mit Kompliza, dem feministischen Knastradio für heute, denn die Zeit ist uns mal wieder davon geeilt und es ist schon fast 7 Uhr.
8 Uhr.
8 Uhr, ups. Auf jeden Fall ist es spät. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend.
Ja, macht's gut und bis nächste Woche.
Und zum Abschluss hören wir noch ein Lied von einer Berner Musikerin. Sie heißt Leila und das Lied heißt Gone to My Head.
I'm tired and sick of the way these things turn out. Got my heart full of nothing and my mind still full of doubts. Any place I went, I was used to seeing crowds now. Not a ghost left in this town. I've been running places, places in my mind. Trying to escape it, but found no way to hide. Shadows look like faces, faces I don't like. Oh, they make me crazy, so make them say goodbye.
Schaffen wird der Arbeitsmann.
Also comrades, kamerali, and the last vital let us
fail. Radio Lörl ist mega cool.